der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Die neue Rechte hat Antonio Gramsci in den letzten Jahren besser verstanden als wir. Das ist ein Zitat aus einem Interview von der Parteichefin der Linken, Ines Schwertner, aus einem Interview mit der Welt im Mai 2025. Und deswegen kurz und knapp die Einleitung und deswegen hier direkt die Frage: Sven, hat sie recht? Hat die neue Rechte Antonio Gramsci besser verstanden als die Linke?
Tja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wer ist die Linke? Also bezieht sie sich dabei auf die Partei Die Linke? Bezieht sie sich auf die außerparlamentarische Linke? Das ist die große Frage, die dahinter steckt. Tatsächlich würde ich es vereinfacht ausgedrückt erstmal so aussagen: Wer hat Gramsci überhaupt ganz gelesen? Denn, vielleicht kurz zum Hintergrund, allein während seiner Gefangenschaft, das muss man vielleicht dazu sagen, Antonio Gramsci ist Kommunist gewesen, saß während des italienischen Faschismus lange im Gefängnis und hat in dieser Zeit über 3000 Seiten geschrieben, die dann in mehreren Büchern, also Gefängnis, ich habe jetzt vergessen, wie der genaue Titel war, aber ich glaube Gefängnistagebücher oder so ähnlich hieß es, und der hat eben über 3000 Seiten geschrieben.
Gefängnishefte,
okay.
Quaderni del Carcere.
Okay, danke für dein Italienisch. Bin überrascht, dass du das kannst. Aber zurück. Also, ich würde fast behaupten, die wenigsten Linken haben diese 3000 Seiten gelesen. Denn anders als viele andere ist Gramsci doch, glaube ich, vor allem auch nochmal eher auch in so einem gewerkschaftlichen Umfeld beliebt. Und die meisten oder viele Lesekreise, zumindest die jetzt eher aus dem Spektrum, in dem man sich in der Studienzeit eher mal bewegt hat, die waren dann doch eher im Bereich Marx, Adorno, Horkheimer und weniger im Bereich Gramsci zu finden. Deswegen wahrscheinlich eher der Fokus in eher gewerkschaftlich geprägten Strömungen, und dann glaube ich aber trotzdem nicht, dass irgendjemand oder nur die allerwenigsten diese 3000 Seiten der Gefängnisbücher, Hefte und allgemein Gramsci wirklich ausführlich gelesen haben.
Spannend, weil du sagst Gewerkschaften, das macht ja auch inhaltlich Sinn, dass es vor allem Gewerkschaften innerhalb in gewerkschaftlichen Kreisen beispielsweise eine beliebte Lektüre war. Vielleicht dann jetzt erstmal vorab diese Aussage von, nur um das nochmal zu betonen, von Ines Schwertner ist ja nur deswegen so bemerkenswert, weil er ja eigentlich ein linker, ein kommunistischer Autor war, Philosoph, Denker, wie auch immer, dessen Strategien allerdings jetzt eben von der neuen Rechten benutzt werden. Und da zu nennen ist natürlich der Begriff der kulturellen Hegemonie in Verbindung mit diesem Begriff der Metapolitik. Das heißt, wie erreicht man nicht nur durch Wahlen beispielsweise eine politische Mehrheit in einem Land, sondern wie erreicht man eigentlich auch so eine eben kulturelle Hegemonie? Das heißt, dass die eigene Ideologie, die eigene Weltanschauung auch gesamtgesellschaftlich die vorherrschende ist. Das ist ja das, worüber sich Gramsci Gedanken gemacht hat. Und um meine eigene Frage jetzt nochmal zu beantworten, hat die Neue Rechte das besser verstanden als die Linke? Ich würde halt sagen, jein. Und zwar, wenn man das jetzt auf eine radikale Linke bezieht, du hast ja auch schon gesagt, die Frage ist, welche Linke eigentlich, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, weil die radikale Linke sich, glaube ich, gar nicht so strategisch damit befasst. Wenn man das jetzt aber eher auf so eine gesellschaftliche Linke oder so ein linksliberales gesellschaftliches Milieu bezieht, das ja auch durchaus die Zielgruppe der Linkspartei ist, dann würde ich sagen, die haben Gramsci halt nicht gebraucht. Die haben momentan haben sie eben diese kulturelle Hegemonie nicht erreichen müssen. Deswegen mussten sie die Strategien auch nicht anwenden, weil sie ja in gewisser Weise diese kulturelle Hegemonie besitzen. Das heißt, sie müssen keine Strategien entwickeln, um sie zu erreichen. Und hier bin ich natürlich jetzt ganz eindeutig in der Argumentationslinie der neuen Rechten, die genau das kritisieren, die natürlich genau sagen, und wir müssen sie uns jetzt eben zurückholen. Und deswegen schauen wir uns Gramsci an und schauen, wie der das gemacht hat und können uns mal überlegen, ob wir das auch schaffen, um eben dann auch eine, nicht nur beispielsweise durch eine gewonnene Wahl, beispielsweise der AfD, Macht zu erlangen, sondern diese Macht auch abzusichern durch eine Art gesellschaftlichen Konsens für diese Position, der eben laut der Meinung vieler dieser neurechten Denker eben noch nicht existiert.
Ja, ich würde aber nochmal einen Schritt zurückgehen, weil, wie gesagt, man muss bedenken, dass Gramsci das Ganze ja in einer Zeit geschrieben hat, die knapp 80, 90 Jahre her ist. Und so mein Gefühl ist ein bisschen, dass Gramsci sich da natürlich auch auf die historischen Begebenheiten der Zeit ein bisschen bezieht. Denn, und das ist eigentlich auch wieder eine aktuelle Debatte, wenn man beispielsweise auf den Herrn Bundeskanzler schaut, Gramsci, und deswegen ist auch dieser Bezug zu den Gewerkschaften da, finde ich, gar nicht so ganz unwichtig. Denn man muss bedenken, dass wir uns so in der Spätphase, oder dass man sich zu Gramscis Schreibzeiten in der Spätphase der Industrialisierung befunden hat und dass die Arbeiterbewegung in der Zeit natürlich eine gewisse Druckposition innehatten und dass Gewerkschaften in dieser Zeit, wenn man so möchte, nach dem Ersten Weltkrieg auch eine wichtige Rolle gespielt haben und auch ein wichtiger Player und auch ein wichtiger Agenda-Setter waren, weshalb ja auch die Nazis es so wichtig fanden, diese Gewerkschaften gleichzuschalten, um eben dieses Druckmoment auch wegzunehmen. Und warum der Bezug zu heute? Die Gewerkschaften haben genau in der Zeit den 8-Stunden-Tag unter anderem durchgesetzt, ein bisschen zurückgedacht. Und ich glaube, dass Gramsci sich genau aus dieser Hegemonie, die die Gewerkschaften in der Zeit auch hatten, weil sie aber auch nicht nur, und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu heute, weil sie eben einen wirklichen Druckpunkt hatten. Denn die Macht der Arbeiter in der Zeit war doch größer als die heutige Macht der Woken, wenn man das so möchte. Und das ist ja genau diese Debatte, die wir so ein bisschen in den letzten Jahren noch geführt haben, dass ich glaube, die Gewerkschaften heute einen wesentlich geringeren Einfluss darauf haben, welche Agenten gesetzt werden und allgemein, ob das jetzt, und das ist, glaube ich, so dieser Punkt, wo ich dir ein bisschen widersprechen würde, in Bezug zu der kulturellen Hegemonie der Linken. Natürlich ist das, und das ist aber immer das, was wir so ein bisschen sehen, was natürlich als solche wahrgenommen wird, also der Bezug, okay, diese immer wiederkehrenden Geschichten über Gender, über diese ganzen klassischen Beispiele, die Grünen wollen alles verbieten, etc. pp., das ist ja keine Mehrheitsmeinung und in meinen Augen gehört zu einer kulturellen Hegemonie auch eine gewisse Mehrheitsmeinung und ich glaube, die hatten wir nie in Deutschland. Es gab eine kleinere Gruppe, die das so ein bisschen fokussiert hat, das stimmt, aber diese Mehrheit, die dahinter steckt, dass das Ganze eben so wichtig sei, das hatten wir, glaube ich, nie. Aber das ist eher mein Eindruck und deswegen würde ich dir an der Stelle ein bisschen widersprechen.
Aber genau da wird es ja spannend. Ja? Also bei der Frage, braucht man tatsächlich jetzt beispielsweise eine wirklich gesellschaftliche Mehrheit für eine Position, die sich, ich sag mal, empirisch belegen lässt? Oder geht es eigentlich nur darum, welche eigentlich die Mehrheitserzählung ist, die vorherrschende Ideologie des Systems und des Staates, in dem man sich gerade befindet, was dann in Teilen auch einfach kommentarlos übernommen wird?
Okay, dann würde ich da fragen an der Stelle, nochmal in dem historischen Bezug bleibend. Die Arbeiterbewegung in der Spätphase der Industrialisierung war ja, wenn man das so möchte, eine gesellschaftliche Mehrheit. Das heißt, wir hatten natürlich auch noch viele bäuerliche Strukturen, aber die hatten schon einen gewissen Druckpotenzial, aber sie waren definitiv kein richtiger Agenda-Setter und hatten nicht die kulturelle Hegemonie, weil sie eben weder einen großen Fokus in den Medien hatten etc. Sie waren ja eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, unter sich. Und das ist ja quasi das Gegenteil von dem, worüber heute gesprochen wird. Heute haben wir eine kleine Minderheit, die natürlich Themen setzt, auch groß setzt. Damals war es ja aber eher eine Mehrheit, die das Thema dann gesetzt hat, auch indem sie den Druck so oder so auf die Straße getragen hat. Beispiel 8-Stunden-Tag.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das mit den Gewerkschaften jetzt nicht das perfekte Beispiel ist für so eine kulturelle Hegemonie. Das ist vielleicht jetzt ein Einzelaspekt, wo quasi der Druck eines zivilgesellschaftlichen Akteures dann doch funktioniert hat, um eine politische Entscheidung zu beeinflussen. Ich glaube aber, bezogen jetzt auf die Frage, welche kulturelle Hegemonie gerade vorherrscht oder damals vorgeherrscht hat, ist, würde ich sagen, muss man da schon unterscheiden, weil am Ende war ja Gramsci selber auch nicht erfolgreich mit dem, was er aus seinem Aspekt wollte, weil er war ja dezidierter Kommunist und es ist ja dementsprechend dann auch keine kommunistische Regierung und keine kommunistische kulturelle Hegemonie in Italien eingeführt worden durch seine Theorien. Die Gewerkschaften konnten sich in dem Fall vielleicht seiner Theorien bedienen und damit einen Teilerfolg erreichen, aber die kulturelle Hegemonie, eine kommunistische kulturelle Hegemonie hat Gramsci oder haben die Kommunisten in Italien ja nie erreicht.
Stimmt, aber tatsächlich war die Kommunistische Partei Italiens lange Zeit die größte kommunistische Partei in Westeuropa.
Ja, aber nichtdestotrotz, die haben nicht regiert. Und das ist ja am Ende schon das, was man will. Man will ja schon politische Macht haben. Und das ist ja schon das Endziel. Und man sagt aber, man kann die nur haben oder langfristig halten, wenn man zusätzlich auch die kulturelle Hegemonie, also die kulturelle Vorherrschaft hat und nicht nur die politische.
Ja, das ist definitiv ein Punkt, wo wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen können. Nichtsdestotrotz will ich das nochmal ins Gedächtnis rufen, dass im Vergleich mit anderen europäischen Ländern die Kommunisten in Italien schon sehr stark waren, nämlich lange Zeit zweitstärkste Kraft hinter den Christdemokraten, vor allem im Norden, also Toskana, Emilia-Romagna etc., wo eben auch die die Partisanenbewegung eine wichtige Rolle gespielt hat und sie eben, ich glaube, bis in die späten 70er Jahre hinein eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, heutzutage nicht mehr so. Aber das nur nebenbei, weil natürlich diese Frage mit der kulturellen Hegemonie, die spielt eine wichtige Rolle. Die Frage ist natürlich, wie kommt man zu einer kulturellen Hegemonie? Und dafür braucht man logischerweise keine Mehrheit, sondern jetzt ein bisschen verkürzt ausgedrückt, man braucht im Endeffekt nur die richtigen Leute an den richtigen Positionen im vorpolitischen Raum, wie man das ja so schön nennt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Entscheidende. Was ist der vorpolitische Raum? Das, was im Endeffekt zum einen schon im staatlichen oder auch im wirtschaftlichen Bereich eine Rolle spielt, also auch da wieder die Gewerkschaften. Bei Institutionen, Kirche ist ein wichtiger Punkt, auf dem wir auch immer noch mal zu sprechen kommen können, wenn es auch um das Thema Ostdeutschland geht, weil da die Kirche ja wirklich noch eine wichtige Rolle spielt, aber natürlich auch Schulen, also Bildungseinrichtungen etc. Und das ist so ein bisschen das Spannende, was Benedikt Kaiser auch über sein Buch in einem Podcast gesagt hat, wo er auch auf das Thema, was passiert eigentlich, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt die Macht übernehmen würde, was wäre quasi die Folge? Und er geht dann so ein bisschen darauf ein, dass die Schulbuchverlage dann ja vieles ändern müssten oder dass man dann erwarten würde oder dass, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass er dann davon ausgeht, dass die Schulbuchverlage ihre Inhalte ändern würden, was erstens mal gar nicht so einfach ist, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Das heißt, das geht erstens nicht so schnell, aber das ist das, was er eben auch darin mit betrachtet, dass er eben sagt, okay, aktuell gibt es, das ist das, was du ja eben auch schon angesprochen hast, eine eher linksliberale kulturelle Hegemonie in diesem vorpolitischen Raum. Und dazu zählen eben dann auch Bildungseinrichtungen etc. und eben auch beispielsweise eben Schulbuchverlage. Das fand ich einen ganz spannenden Punkt.
Genau, jetzt sind wir ja eigentlich schon am Kern der Diskussion, die wir wahrscheinlich ja dann eigentlich später vertiefen sollten. Und zwar, wie nutzt die neue Rechte tatsächlich diesen Begriff? Dieses Konzept, wie hat die Neue Rechte das in der Vergangenheit gemacht und was sagt eigentlich Benedikt Kaiser Neues über diesen Begriff, über dieses Konzept oder darüber, wie man dieses Konzept anwenden sollte, weil das ist ja gerade die große Diskussion, dieses Buch der Hegemonie entgegen, das Benedikt Kaiser kürzlich veröffentlicht hat, das wird viel diskutiert, das wird sogar mittlerweile in den Mainstream-Medien besprochen und vor allem innerhalb neurechter Kreise hat es für relativ viel Aufsehen gesorgt und wird viel zitiert, rezipiert und bekommt vor allem relativ viel Lob. Das Spannende daran ist, dass Kaiser von sich selber auch sagt, beziehungsweise den Anspruch hat an das Buch, tatsächlich jetzt Gramsci strategisch zu lesen und auch weiterzuentwickeln, weil er sagt, bisher hätte die neue Rechte Gramsci eigentlich nicht verstanden bzw. nicht angewendet, was besonders deswegen spannend ist, weil eigentlich wenn man jetzt die rechte und neurechte Szene beobachtet, erstmal etwas befremdlich wirkt, weil eigentlich die neue Rechte schon lange sich auf Gramsci bezieht und nicht erst jetzt durch das neue Buch von Benedikt Kaiser. Das geht ja schon auf Benoit zurück, Nouvelle Droite. Auch dort wurde schon gesagt, man müsse jetzt Gramsci von rechts lesen, man müsste seine Strategien benutzen. Wir haben ja auch schon öfters über dieses Konzept geredet, immer vor allem im Kontext der identitären Bewegung, weil die identitäre Bewegung auch versucht hat, dieses Konzept zu nutzen und durch diese Aktionsform und so weiter so ein bisschen diesen vorpolitischen Raum, diese Meinungsbildung zu beeinflussen und Begriffe zu prägen, zu enttabuisieren. Ich finde, vieles, was Martin Sellner zum Beispiel macht, ist so dieses Enttabuisieren und durch Provokation auch ins Gespräch zu kommen und so zu versuchen, langsam aber sicher so ein bisschen die eigenen Themen und Ansätze und Positionen so reinsickern zu lassen in die Gesellschaft. Jetzt sagt Kaiser allerdings, naja, so richtig gut hat das bisher nicht funktioniert. Wir brauchen da ein viel größeres Konzept dahinter und vor allem, und das ist glaube ich der Hauptpunkt, vor allem die AfD hätte noch nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert. Aber vielleicht fangen wir kurz nochmal ganz von vorne an und definieren nur kurz nochmal für alle, damit es alles abzuholen, was eigentlich die kulturelle Hegemonie bedeutet. Ganz verkürzt gesagt sagt Gramsci ja, es ist die Produktion zustimmungsfähiger Ideen. Das heißt, ich habe es ja schon mal angedeutet, es geht nicht nur darum zu sagen, wir können eine Wahl gewinnen oder von mir aus eine Revolution machen und eine Diktatur einführen, sondern nein, man braucht schon auch die Bevölkerung und die Institutionen und all das auf seiner Seite, damit eben die eigene Ideologie mehrheitsfähig ist und bleibt. Gramsci definiert den Staat als politische Gesellschaft und Zivilgesellschaft. Das heißt, die Hegemonie auf der einen Seite, also die Gesellschaft und auf der Idee, und dann hast du aber noch den Zwang, der natürlich auch von der politischen Gesellschaft, also von dem politischen System ausgeht. Die stabilen Formen kapitalistischer Herrschaftssysteme würden dann eben durch Konsens, durch Hegemonie in der Zivilgesellschaft vermittelt, sowie durch deren Hegemonieapparate in der Arbeitswelt oder in Institutionen der Erziehungs-, Integrations- und Bildungssysteme, wie etwa in Schulen, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden oder Massenmedien. Das heißt, deine Ideen, die müssen auch die ganze Zeit überall gepusht werden und so langsam auch wachsen und akzeptiert werden innerhalb der Gesellschaft, damit eben deine Ideologie, deine Regierungsform, dein wirtschaftspolitisches Konzept eben mehrheitsfähig ist und bleibt. Und das Gramsci sagt dann sogar, dass sich die herrschende Gruppe mit den allgemeinen Interessen der untergeordneten Gruppen abstimmen muss und das Staatsleben als ein andauerndes Formieren und Überwinden von instabilen Gleichgewichten zu fassen ist. Von Gleichgewichten, in denen die Interessen der herrschenden Gruppen überwiegen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, das heißt nicht bis zu einem engen ökonomischen kooperativen Interesse. Das heißt, man muss eben die Überlegung finden, wie schafft man es eben, dass man quasi mit den Institutionen zusammen eigentlich so eine Art unterbewusste Propaganda für das eigene System, für die eigene Herrschaftsform, für sich selber im Endeffekt dann schafft. Also das ist ja immer eine Kritik an der herrschenden, es ist immer an der aktuell vorherrschenden kulturellen Hegemonie, in der Hoffnung, eine eigene zu schaffen. Deswegen ist es immer so ein bisschen ambivalent, weil man kritisiert ja eigentlich die kulturelle Hegemonie, die existiert, will aber die eigene. Genau, und jetzt ist die Frage, ob und wie das bisher geschafft wurde von den neuen Rechten und in welche Richtung da gerade diese Debatten gehen.
Also dann würde ich ganz klassisch anfangen, weil du ja auch unseren Freund schon angesprochen hast. Martin Sellner mit seinem Begriff der Remigration ist, glaube ich, so das beste oder auch das bekannteste Beispiel dafür, wie man das, glaube ich, wirklich auch erfolgreich geschafft hat, diese eher linke kulturelle Hegemonie so ein bisschen aufzubrechen, auch innerhalb der AfD, wenn man das so betrachten kann. Denn wenn wir uns zurückerinnern, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon öfter mal wieder angesprochen, als bekannt geworden ist, dass vor ich glaube, es ist gerade ungefähr 2 Jahre und ein bisschen her, da haben sich ja in Brandenburg eben unter anderem Martin Sellner und AfD-Politiker, aber auch Mitglieder der Werteunion in Brandenburg getroffen und haben da eben Referate zum Thema Remigration gehört. Und wir erinnern uns alle, da gab es einen riesengroßen Aufschrei, so einen Pseudo-Aufstand der Anständigen mit hunderttausenden Leuten auf der Straße, die eben dagegen protestiert haben. Das hat auch so einen kurzen Einbruch der Zustimmungswerte für die AfD gehört, wenn wir heute darüber sprechen. Damals ist es, glaube ich, von 20% auf 15-16% eingebrochen. Das sind Werte, von denen man heute in Anführungsstrichen nur träumen kann. Das hat aber, wie gesagt, zu großen Protesten geführt, als dieses Remigrationsthema damals aufgekommen ist. Das war vor 2 Jahren. Das Ganze hat dann für Unmut gesorgt, hat auch dafür gesorgt, dass man eben auch innerhalb der AfD eine Weile darüber diskutiert hat, bis dann Alice Weidel eines Tages auf einem, ich glaube, es war ein Parteitag in irgendwo in der, im Osten, in Sachsen war es, glaube ich, Pirna, war es in Pirna? Ich glaube, ja, wo sie auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, dann sprechen wir halt von Remigration. Das heißt,
das war in Riesa.
Riesa, ja,
beim Parteitag.
Pirna, Riesa. Ist ja beides Sachsen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Auf jeden Fall, das ist so das Beispiel oder das ist da so das bekannteste Beispiel, was mir einfällt. Das und die Folge war ja, es gab keine Folge so richtig daraus. Das heißt, man hat versucht, das Ganze so ein bisschen umzudeuten, also Remigration nicht im klassischen Sinne Sellners zu verstehen, was also auch bedeuten würde, dass auch Deutsche oder dass auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund abgeschoben werden könnten, sondern man hat den Begriff Remigration dahin, man muss immer sagen, in Anführungsstrichen umgedeutet, dass tatsächlich nur Ausreisepflichtige abgeschoben werden sollen, wobei man in der Hinterhand wahrscheinlich so ein bisschen davon ausgehen kann, dass der Begriff, der klassische Begriff der Remigration, wie Sellner ihn geprägt hat, auch in großen Teilen der AfD immer noch zustimmungsfähig ist. Auch wenn man so ein bisschen überlegt oder zurückdenkt an diese Wahlparty mit diesem Wahlsong, wir schieben sie alle ab etc., also von der jungen, damals noch jungen Alternative. Das sind, glaube ich, so Punkte, wenn man die im Hinterkopf behält, dann sieht man schon, wie eben dieser Begriff sozusagen an Kraft verliert, in dem Sinne, dass er eben einfach so oft wiederholt worden ist, wie es ja auch bei vielen anderen Aspekten schon passiert ist, dass er diese Proteste gar nicht mehr auslöst und dass es den Menschen mehr und mehr in Anführungsstrichen egal ist, ob die AfD den Begriff Remigration jetzt benutzt oder nicht. Und genau das ist, würde ich behaupten, das, was Benedikt Kaiser damit auch ausdrücken will.
Ich würde sagen, ja, also die Empörung, also die, du erstmal diese Empörungskraft verliert der Begriff, ne? Also er wird normalisiert. Aus Sicht von Sellner würde er nicht an inhaltlicher Kraft verlieren. Das ist nur, um das nochmal festzuhalten. Ich finde, also Jain, es ist ein sehr gutes Beispiel meiner Meinung nach für so einzelne Aspekte, Teilaspekte, wie man versucht, so Metapolitik zu betreiben. Also Metapolitik ist dann im Endeffekt der Versuch, Politik zu machen, die jetzt nicht nur klassische Politik ist, Regierungshandeln oder so, sondern eben zu versuchen, auf niedrigschwelliger Ebene zu beeinflussen, also die Köpfe zu beeinflussen. Da hat er auf jeden Fall einen Erfolg. Und ich finde, das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das zeigt sich ja auch aktuell. Ihr habt es sicher mitbekommen, im Januar hat Lena Kortre, Brandenburger Landtagsabgeordnete Martin Sellner, eingeladen für einen Vortrag mit AfD-Label. Dann war die AfD intern ziemlich erzürnt, hat gesagt, das geht so nicht. Dann hat Lena Kortre diese Veranstaltung abgesagt. Und dann hat Martin Sellner einfach kurz gesagt, ich lade Lena Kortre ein. Dann war da kein AfD-Logo mehr auf dem Flyer und die Veranstaltung hat stattgefunden. Die haben sich im brandenburgischen Fettschau getroffen. Martin Sellner hat dann eingeladen, hat auch Pressevertreter eingeladen, hat dann eine sehr denkwürdige Pressekonferenz gehalten, wo die gesammelte Hauptstadtpresse da war und gesagt hat, wir kommen jetzt dahin und stellen ganz viele kritische Fragen, wie eigentlich Remigration zu definieren ist und warum das alles gegen das Grundgesetz verstößt. Und das ist wirklich ehrenwert. Das ist natürlich auch die Aufgabe dieser Journalisten. Und das hat vielleicht irgendwie einen Effekt mittelfristig bis langfristig, wenn man über Verbotsverfahren der AfD nachdenkt. Metapolitisch sorgt es meiner Meinung nach nur noch mehr für einen Erfolg von Martin Sellner. Allein, dass diese Diskussionen geführt werden, normalisiert diesen Begriff, weil er den Interpretationsspielraum dieses Begriffes deutlich erweitert und am Ende der normale Bürger im Endeffekt gar nicht mehr weiß, wofür steht es eigentlich und sich jeder einfach nur selber aussuchen kann, wofür der steht. Und am Ende steht er dafür, eine geordnete Migrationspolitik zu machen, wenn man das so möchte. Das heißt, durch diese Aufmerksamkeit, Martin Sellner kann gar nicht verlieren. Die AfD kann verlieren vielleicht, wie gesagt, durch diese rechtlichen Fragen oder weil man intern genervt ist, dass man von diesen neuen rechten Kräften vor sich hergetrieben wird, man irgendwie Autonomie verliert, weil die eben so bestimmt sind. Das Ganze hat jetzt natürlich auch jetzt ganz, ganz aktuell dafür gesorgt, dass man darüber nachdenkt, im Bundesvorstand der AfD solche Treffen mit Martin Sellner zu verbieten, weil nur ein paar Tage später hat er sich dann mit Thüringer Landtagsabgeordneten im Landtag getroffen, der AfD. Nach außen hin versucht die AfD aber das runterzuspielen und sagt so, es kann sich doch jeder treffen, mit wem er will, solange da kein AfD-Logo ist, bla bla bla. Intern ist man ganz schön sauer, ist genervt davon. Allerdings glaube ich, kurzfristig wird es auch der AfD nicht mehr schaden. Früher hat es ihr geschadet, du hast es erklärt, mittlerweile auch wird es ihr nicht schaden. Langfristig kann es natürlich sein, dass es strategisch ein Problem ist, weil man sich ein wenig diesen Kräften unterwirft oder unterwerfen muss, weil man will ja nach außen hin nicht in Konflikt mit denen gehen. Allerdings würde ich dir in einem Punkt widersprechen. Ich würde nicht sagen, dass Benedikt Kaiser genau das meint. Entweder würde er fast widersprechen oder er würde sagen, es ist eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Weil das, was Martin Sellner macht, ist ja sehr, sehr stark aktionsorientiert. Provokation, dadurch Aufmerksamkeit zu bekommen, kurzfristige Aufmerksamkeit. Und das ist ja eigentlich genau das, was eigentlich Benedikt Kaiser, und jetzt können wir ja mal in seine Rezeption gehen von seinem neuen Buch, was Benedikt Kaiser eigentlich ablehnt. Er sieht das als ein viel, viel, viel langfristigeres, viel strategischeres Konzept, wo man erstmal ganz verkürzt sagen muss, mit Blick auf die Institutionen, die nachgelagerten Institutionen, auf Vereine, auf Sportvereine. Und dort überall müsste dann eben diese kulturelle Hegemonie erreicht werden. Viel weniger über die allgemeine Öffentlichkeit, wie Sellner das versucht, sondern vielmehr niedrigschwelliger eben über die Institutionen, die zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und das, was du ja auch vorhin schon angesprochen hast, jetzt können wir dazu kommen, vor allem sagt Kaiser ja, es ist alles viel zu kurzfristig gedacht, weil man viel zu viel immer nur denkt an den nächsten Wahlerfolg. Und selbst wenn man den erreichen könnte, wie beispielsweise in Sachsen-Anhalt, sieht er die ganz, ganz große Gefahr darin, dass wenn man eben zwar diesen politischen Wahlerfolg hat, aber die kulturelle Hegemonie nicht hat, dass man am Ende dieser Erfolg eigentlich zu einer Niederlage werden kann, weil man eben laut ihm in der AfD nicht verstanden hat, dass mehr als politische Macht dazugehört, weil man es selbst dann in Sachsen-Anhalt eigentlich nicht geschafft hat, die kulturelle Hegemonie, die für ihn ja momentan, und das ist ja wichtig zu sagen, der Liberalismus ist, der ist die kulturelle, politische und geistige Hegemonie für ihn und die muss eben erkämpft werden. Es gibt eine liberale Vorherrschaft und er sagt, Medien, Bildung, NGOs, Popkultur, all die reproduzieren liberale Werte. Deswegen ist das die liberale, ist das eben die kulturelle Hegemonie und die muss eben bekämpft werden, weil der Individualismus, den findet man doof, die Ökonomisierung findet man doof, Demokratie wird nur formal, reale Entscheidungsmacht schwindet. Und er sagt eben, dass der Liberalismus eben nicht neutral ist, sondern missionarisch und ausschließend und dagegen muss vorgegangen werden. Und da ist es ja auch spannend, weil man hier eigentlich noch nicht per se bei rechten Theorien ist.
Gerade das Letzte, was du jetzt gesagt hast, kann natürlich eins zu eins auch von linker Seite kommen. Gerade aus der Perspektive, mit der wir uns in den letzten Wochen ja ausführlicher beschäftigt haben, also vor allem aus einer eher antiimperialistischen Richtung heraus, einer klassisch dogmatischen Linken, ich würde behaupten, fast eins zu eins genauso argumentieren, nur dass sie eben den Deutschland-Fokus, den Kaiser hat, nicht ganz so stark machen würde. Aber ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du jetzt sehr viel gesagt hast, noch mal bezogen auf diesen möglichen potenziellen Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt, weil darüber hat Kaiser auch schon in dem Podcast Ende letzten Jahres gesprochen mit dem Jung Europa Verlag, in dem ja auch sein Buch erschienen ist.
Von rechts gelesen, heißt dieser Podcast.
Genau, müsst ihr euch nicht anhören. Haben wir für euch erledigt, geht über eine Stunde. Man kann sich anhören, aber es ist jetzt nicht so viel Neues dabei. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass er da einen spannenden Punkt noch beschreibt. Er sagt nämlich, dass man quasi aus Fehlern lernen müsste, die andere rechte Gruppierungen, rechte Strömungen auch schon gemacht haben. Und da nennt er zwei Beispiele. Zum einen nennt er die Fidesz in Ungarn unter Viktor Orban, die ja auch schon einmal, bevor Orban jetzt eben diesen Weg ins Autoritäre nochmal deutlich stärker gemacht hat mit Ungarn, war die Fidesz auch schon mal an der Macht, hat dann die Wahl verloren. Und das bezieht er eben auch sehr stark auf das, was du eben ja richtig beschrieben hast, auf die fehlende kulturelle Hegemonie. Und das Gleiche sagt er auch für Trump, also die erste Amtszeit von Donald Trump, dass eben das da ähnlich war. Das heißt, Trump hat zwar die Wahl gewonnen, aber er hatte dort nicht die kulturelle Hegemonie. Jetzt aber würde ich sagen, aber in meinen Augen ist es zumindest im heutigen Amerika auch nicht groß anders, weil ich kann es jetzt nur von Weitem beurteilen, ich habe jetzt nicht die perfekten Einblicke in die amerikanische Gesellschaft, aber natürlich kann man, wenn man das so ein bisschen in den Blick nimmt, die, ich sage mal in Anführungsstrichen, Umfalle, also man hatte natürlich schon eher ein positives Bild der Tech-Konzerne, die ja auch sowas gesagt haben, wie als, ich erinnere mich zum Beispiel an dieses Thema mit dem Abtreibungsverbot in einzelnen Bundesstaaten, wo dann eben Tech-Konzerne gesagt haben, okay, dann könnt ihr bezahlten Urlaub in einem anderen Bundesstaat machen, um da eben unter Umständen die Abtreibung, wo sie noch legal ist, durchführen zu lassen. Jetzt sind die ja alle umgeschwenkt auf den Trump-Kurs. Das heißt, dass es in meinen Augen in den Vereinigten Staaten ein bisschen anders funktioniert, dass es da auch jetzt bei dem Amtsantritt von Donald Trump zu seiner zweiten Amtszeit keine kulturelle Hegemonie der MAGA-Bewegung gegeben hat. Aber dass Trump das von oben versucht durchzudrücken, also dass er versucht, das Ganze mithilfe seiner MAGA-Bewegung jetzt die kulturelle Hegemonie zu erlangen, auch durch hartes Durchgreifen. Und ähnlich, muss man sagen, hat es auch Orban gemacht. Das heißt, die Erfolge, zumindest die Erfolge, die Kaiser sieht, sind nicht, also zumindest in meinen Augen, ich bin jetzt auch kein sehr großer Experte für beide Länder, bei Ungarn ein bisschen mehr noch, habe ich noch so ein paar Sachen im Hinterkopf, aber in meinen Augen gab es dort nie diese klassische oder das, was er dann eben als kulturelle Hegemonie beschreibt, als sie sozusagen jetzt das zweite Mal an die Macht gekommen sind. Wie gesagt, bei Ungarn finde ich es auch dahingehend spannend, weil Kaiser auch beschreibt, was er eben auch als Teil dieser kulturellen Hegemonie dann sieht oder auch als Folge oder auch als Wunschdenken. Das ist so dieses klassische Bild, dass eben auch wieder mehr Kinder geboren werden etc. pp. Und da habe ich aus Spaß mal geguckt, wie ist das eigentlich in Ungarn? Wie hoch ist die Geburtenrate in Ungarn? In Deutschland sind wir aktuell bei 1,3 Kinder pro Frau im Durchschnitt. Gerrit, was würdest du vermuten? Ungarn als Vorzeigebeispiel für Benedikt Kaisers kulturelle Hegemonie. Wie hoch? Wie viel? 30? Ja,
dann wahrscheinlich nur 1,1.
Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Es sind 1,5 bis 1,6. Aber auch deutlich unter dem, was man erreichen müsste, um quasi den Stand zu halten. Das heißt, auch wenn da, und das kann man, glaube ich, sagen, mittlerweile in Ungarn schon diese kulturelle Hegemonie eher von der Fidesz geprägt wird, sind wir da nicht an dem Punkt, den Benedikt Kaiser gerne hätte, dass der, ich benutze jetzt mal dieses schöne klassische Wort, der Volkstod dort gestoppt werden konnte. Und übrigens auch bei den Nazis nicht. Auch damals bei den Nazis, auch die konnten nie den Rückgang der Geburten verhindern. Der Einzige, der es geschafft hat, den Rückgang der Geburten in Deutschland zu verhindern, war, wenn man es so möchte, ein gewisser Ludwig Erhard-Konrad Adenauer.
Der Kapitalismus.
Richtig, die Babyboomer sind kein Produkt von irgendwelchen großen politischen Ideen, sondern einfach die glückliche Fügung, dass der Kapitalismus und damit soziale Sicherheit, gewisse soziale Standards einfach dazu geführt haben, dass Frauen, vereinfacht ausgedrückt, plötzlich deutlich mehr Kinder bekommen haben. Dass wir jetzt auch noch im Kapitalismus leben, das Ganze aber das Gegenteil hat. Da habe ich irgendwo ein witziges Zitat gelesen, weil das Ende der Babyboomer-Phase kam quasi mit der Einführung der Pille, was ja auch logisch ist.
Ja, Pillenknick. Ja, ich wollte gerade den Gag machen, vielleicht sollte Benedikt Kaiser dafür sein, die Pille abzuschaffen. Aber tatsächlich ist der Blick auf die 50er, 60er Jahre der Bundesrepublik auch, finde ich, ein sehr spannender, wenn man Kaiser liest, weil grundsätzlich entwickelt er als eine, zumindest verkürzt auf den ersten Blick, entwickelt er so eine Art gesellschaftliches Idealbild, wo er zurück will, was eigentlich genau dieser jungen Bundesrepublik meiner Meinung nach ähnelt. Und hier sind wir dann ja, finde ich, das ist eine perfekte Überleitung, Sven.
War so geplant.
Nochmal dazu, wie er eben auch diese kulturelle Hegemonie zumindest angedeutet praktisch umsetzen will. Weil das muss man auch wirklich mal sagen, es gibt, das ist kein Handbuch, in dem man sagt, ihr müsst jetzt das und das in eurem Handballverein sagen, damit in eurem Handballverein plötzlich irgendwie eine irgendwie geartete rechte Ideologie mehrheitsfähig wird. Das ist eh spannend, weil er definiert auch nie so richtig, was eigentlich diese rechte Hegemonie sein könnte. Aber er ist eben, und das zieht sich durch sein ganzes Werk, er hat ja auch ein Buch geschrieben und dieses Buch muss man mitdenken, wenn man auch seine Theorien zur kulturellen Hegemonie betrachtet. Er hat ein Buch geschrieben, 2020 war das, glaube ich, das hieß Solidarischer Patriotismus, die soziale Frage von rechts. Also Kaiser ist, ich habe es ja schon angedeutet, er ist eigentlich auch in einer Art und Weise ein Kapitalismuskritiker, er ist ein Kritiker der Globalisierung, des Neoliberalismus, auch innerhalb der AfD kritisiert er diese Kräfte immer. Er ist auch ein Kritiker, also er ist auch ein Kritiker der Westbindung und all das. Also alles, was man theoretisch verkürzt gesagt auch von links sehen kann. Er sagt, der Marktliberalismus zerstört soziale Bindungen, Arbeit wird entwertet, flexibilisiert, entgrenzt. Regionen, Milieus verlieren an Stabilität, soziale Sicherheit wird individualisiert, Eigenverantwortung. Er sieht darin eben systemische Folge der liberalen Ordnung. Und was er will, ist bevor er eigentlich so richtig anfangen will, seine kulturelle Hegemonie durchzusetzen, sagt er, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass es wieder stabilere, auch prekärere Milieus gibt, mehr Sicherheit für die Leute, weil wir müssen erst diese Strukturen wieder schaffen, dass sich die Menschen wohlfühlen, eingebettet in ihr soziales Umfeld durch Vereine, Sportvereine, den Schützenverein, eine Verbundenheit haben, vielleicht zu ihrer Region, zu ihrer Stadt, zu ihrem Bundesland und so weiter. Diese Strukturen, die müssen erst wieder reaktiviert werden, um dann eben über diese Strukturen eine Art Gegenpol zu den liberalen Eliten zu schaffen und in diesen Gegenpolen, in diesen Gegenmilieus, die oft seiner Meinung nach, glaube ich, wirklich eher so kleinbürgerliche Milieus sein könnten, dann eben eine Gegenerzählung gegen die liberalen Eliten zu schaffen. Und also explizit kann das auch durch einen stärkeren Sozialstaat sein. Also er sagt auch per se nicht irgendwie weniger Staat oder Steuern senken oder sowas, was halt die AfD gerne macht. Also da hat er tatsächlich eine Art sozialdemokratischen Ansatz, kann man das so sagen. Natürlich nicht universell und natürlich ist sein Gedanke von einem Sozialstaat immer an die Herkunft, die Nationalität gebunden. Das heißt, das ist natürlich sehr ausschließend. Deswegen unterscheidet sich natürlich von grundsätzlich eher sozialistischen oder kommunistischen Konzepten, weil es sich dann natürlich für Deutsche, um es verkürzt zu sagen, geht, aber eben das will er wieder hervorheben, damit man dort dann eben ansetzen kann, um, wie auch immer, ich habe es ja gesagt, es bleibt im Wagen, dort dann irgendwie eine rechte Ideologie wieder zur Vorherrschaft zu bringen und so eben dann eine kulturelle Hegemonie zu erreichen. Und hier ist es auch noch spannend, weil, und da hat er ja erstmal auch einen Punkt, also auch einen Punkt, den viele Linke, aber auch reflektiertere, dialektisch denkende Linke vielleicht sehen würden. Er sieht ja zum Beispiel die, um jetzt wieder diesen dummen Begriff der Wokeness zu benutzen, all das sieht er auch als einen stabilisierenden Faktor für das liberale System, für die liberale kulturelle Hegemonie, die er ankreidet, weil das würde natürlich soziale Unterschiede verdecken, würde quasi den Fokus nicht auf soziale Fragen, sondern auf identitäre Fragen richten. All das sagt Kaiser im Endeffekt auch. Und deswegen sieht er eben auch dieses Linke, was man so vermeintlich als links sieht, Wokeness, Identitätspolitik, quasi auch einfach als eine Art Verschleierungstaktik der kulturellen Hegemonie des Liberalismus, die es zu bekämpfen gilt.
So, und jetzt würde ich aber nochmal sagen, ich komme nochmal ganz zurück zu dem, wo du sagst, da vermutest du, dass Kaiser das anders sehen würde. Und vieles von dem, was du jetzt beschrieben hast, das ist definitiv ein Punkt. Ich würde gerne nochmal auf ein Interview, das Kaiser im Dezember gegeben hat. Hat er ein Interview dem Blog oder der Seite starkemeinungen.de gegeben. Und da sagt er eben, wir brauchen eine grundlegende geistige Wende, eine grundlegende weltanschauliche Kehre hin zu einem positiven Bewusstsein von Familie, Überlieferungen, Volk, Staat, Europa. Und dann erst, also nach dieser geistig, weltanschaulich, kulturellen Kehre, kann auch politisch geerntet werden. Sprich, politische Fragen im realpolitischen Tagesgeschäft leiten sich von grundlegenden oder grundsätzlichen Überzeugungen ab. Derzeit dominieren meiner Ansicht nach noch die falschen, doch die richtigen müssen erst zirkulieren, und zwar über kleine rechte Milieus hinaus, hin zur Mitte des Volkes, nicht der Mitte der aktuellen Politik. Und das finde ich dahingehend eben ganz spannend. Natürlich diese Spitzkehre hin, die er macht, nicht der Mitte der aktuellen Politik. Das ist, glaube ich, das, wo er so ein bisschen vor allem die Union disst mit ihrer aktuellen Abschiebepolitik, dass sie das ja, so würde ich jetzt dieses Zitat verstehen, aus Angst eben vor der AfD, unter anderem nicht nur, aber unter anderem auch aus Angst vor weiteren Zugewinnen der AfD machen. Sehen wir auch oft bei dem, wie Markus Söder sich äußert, der ja viele Narrative der AfD mehr oder weniger 1:1 übernommen hat. Das ist nun mal so. Das lässt sich relativ gut belegen. Auch wenn Söder sich immer gerne als Vorkämpfer gegen die AfD sieht, hat er eben doch relativ viele Narrative übernommen. Und das, was ich daran spannend finde, ist eben, dass er genau sagt, was wir eben auch schon so ein bisschen besprochen haben, erst wenn man diese Wende, diese Kehre geschafft hat, erst dann kann politisch geerntet werden. Das heißt, und das ist aber das, wo ich es eben spannend finde, weil es eben, was ich vorhin ja schon meinte, in Amerika und in Ungarn meiner Meinung nach eben nicht so ist. Es hat diese Kehre nicht gegeben, sondern diese Kehre ist dann von oben aufdoktriniert worden. Eben in dem Fall jetzt von Trump und damals eben auch von Orban. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber was ich eben spannend finde und diesen ganzen unterschwelligen Diss, der gegen die Linke schon gelaufen ist, können wir gleich auch nochmal ausführlicher drauf eingehen, weil das ja auch ein spannender Punkt ist, auch die Problematik, die Kaiser da tatsächlich mit diesen antiimperialistischen Kräften auch verbindet, glaube ich, noch ein Phänomen, über das wir gleich mal sprechen können. Aber was ich eben spannend finde, ist dieser Ansatz, was er eben möchte, positives Bewusstsein von Familie, Überlieferung, Volk, Staat, Europa. Europa würde ich an dieser Stelle mal ausklammern, weil er damit ein anderes Europa meint, als wir wahrscheinlich. Also er meint damit dieses klassische weiße Europa, wenn man im Hinterkopf behält, dass aber eben auch Länder wie Bosnien, also muslimische Länder, zu Europa gehören, dann ist das nochmal ein anderer Aspekt. Aber das meint er eben nicht. Er meint das klassische westliche im Sinne von weißes, christliches Europa. Ist es spannend, aber dass eben ja genau das ist, was in letzter Zeit vermehrt passiert. Wo er aber einen Punkt hat, ist, dass die Mitte des Volkes, wie er es nennt, da, glaube ich, in seinen Augen noch nicht so sehr mitgeht. Die Mitte der Politik schon. Da würde ich ihm auch zustimmen. Gerade das, wie der Duktus der letzten Monate auch bei einem Friedrich Merz war, auch von dem, wie er sich in ganz anderen Bereichen äußert. Also die Beispiele mit auch alles, was wir jetzt hören in Bezug auf Arbeitszeitverlängerung. Also dieses Treten in Anführungsstrichen nach unten hin zu diesem faulen Menschen, zu dem faulen Bürger.
Aber das würde Kaiser explizit ablehnen. Also er lehnt definitiv auch diese Verurteilung oder dieses Ablehnen des so eines Art prekären Milieus ab.
Ja, aber es geht ja gar nicht ums prekäre Milieu, sondern es geht ja um dieses faule Milieu, das quasi nicht bereit ist, etwas für das Land zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was er auch so ein bisschen mit drin hat, also positives Bewusstsein von Familie ist klar, das klassische Familienbild, Überlieferung, Volk, Staat, Europa. Und ich glaube, gerade Volk und Staat sind so Aspekte, wo schon klare Rückbezüge gemacht werden können, dass man eben, wenn man nicht möchte, dass es mit Deutschland bergab geht, auch mehr arbeiten muss, also dieser klassische deutsche Arbeitsfetisch vielleicht. Und das ist das, was er auch so ein bisschen beschreibt, wieder zurück zu dem, was eben diese konservative Revolution auch ausmacht, diese preußischen Werte, dieses militaristische etc. Das ist ja auch all das, was so ein bisschen damit in diese Kritik einfließt, dass eben ja dieser individuelle Charakter, der ja im Endeffekt mitschwingt, beispielsweise bei dieser Debatte um, wie war es nochmal, der Begriff
Lifestyle-Teilzeit.
Lifestyle-Teilzeit. Der spielt ja genau in diese Richtung rein, dass man eben nicht mehr eine Gemeinschaft ist, sondern dass dieser Individualismus so stark geworden ist, dass man eben von Lifestyle-Teilzeit spricht und nicht. Natürlich gibt es auch Menschen, die es machen, das will ich jetzt auch gar nicht bestreiten, aber dass eben gerade ein Friedrich Merz eben sehr stark diesen Gestus macht gegen das Individuelle, das ist, finde ich, schon spannend und das in meinen Augen verbindet eben auch sehr stark mit diesem Pseudo-Wir-Gefühl, mit diesem Gemeinschaftsgefühl, das eben ja auch die neue Rechte beinhaltet, ohne dass eben das Individuum eine Rolle spielt, sondern dass man sich der Gemeinschaft der Deutschen in dem Fall unterordnet. Friedrich Merz lässt diesen deutschen Aspekt weg, aber die Richtung ist in meinen Augen schon eine ähnliche.
Ja, das ist natürlich jetzt ein spannender Punkt, weil man kann natürlich jetzt diese Kritik oder diesen Lifestyle-Teilzeitpunkt natürlich auch von beiden Richtungen interpretieren. Du könntest es natürlich auch einfach als eine Unterwerfung an der Marktlogik interpretieren und dann würde es, glaube ich, Kaiser ablehnen. Allerdings, wenn man es so interpretiert wie du, zu sagen, es ist eher eine, also diese zu sagen, wir verbieten jetzt es den Leuten, ist es eher so ein Angriff auf individuelle Lebenskonzepte ist, dann ja. Also ja, spannender Punkt. Ich finde es, ich würde mich dabei jetzt nicht festlegen, wie man das in der Perspektive, es ist natürlich auch sehr spezifisch, ich würde eh grundsätzlich nicht so weit gehen, dass vieles von dem, was jetzt tagespolitisch spezifisch von zum Beispiel der Union gefordert wird, nur weil es jetzt eine eher rechte Forderung ist, jetzt das ist, was die Menschen meinen, die aus neurechter Perspektive eine kulturelle Hegemonie wollen, weil auch zum Beispiel Kaiser sagt, ich glaube, ich habe fast das Gefühl, er will eigentlich fast diesen Begriff Migration, also er will fast gar nicht mehr so richtig über Migration reden, habe ich fast das Gefühl, weil er eigentlich der Meinung ist, dass die Rechten, dass das immer nur so ein Impuls ist, womit man kurzfristig vielleicht Wahlerfolge bekommen kann, weil man mit einem Thema, Stadtbild beispielsweise, eine Emotion erreicht bei den Wählern und die dann in dem Fall vielleicht dann für eine Wahl als Reaktion auf die Unzufriedenheit mit dem Status quo dann die AfD wählen, aber man ja eben es nicht geschafft hat, das, was er fordert, und zwar die kulturelle Hegemonie zu erreichen, sondern das kann dann eben bei der nächsten Wahl wieder ganz anders aussehen. Und ich glaube, das ist das Spezifische. Er will keine kurzfristigen Erfolge über populistische Themen, weil er sagt, das ist so quasi das ist so eine Versuchung, der man eigentlich widerstehen muss, weil man so den Fokus für die kulturelle Hegemonie verliert, weil man langfristigen, dauerhaften Erfolg, auch Regierungserfolg nur haben kann, wenn eigentlich deine Position, deine Meinung, deine Ideologie in der Gesellschaft die vorherrschende ist.
Aber genau dazu, das ist doch genau das, also was ich versucht habe, so ein bisschen zu sagen. Natürlich geht es genau darum, dass diese Meinung vorherrschen muss. Und das ist ja das, was er mit dieser Spitze, glaube ich, auch versucht zu kritisieren, dass die Politik da zum Teil auch schon folgt, aber was eben noch nicht folgt, und das ist, glaube ich, und das ist der Punkt, den er hier machen will, dass es eben noch nicht so richtig in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, weil die Mitte der Gesellschaft, man muss vielleicht sagen, vor allem auch, ja doch, also diese klassische Mitte der Gesellschaft, die lehnt die AfD noch immer eher ab, weil wenn man sich anguckt, wer die AfD wählt, dann hat man da eben diese bestimmten Potenziale und die Politik macht es in seinen Augen, das muss man ja auch dazu sagen, macht die Politik das schon. Das ist, wie gesagt, das, was er sagt, nicht der Mitte der aktuellen Politik. Die gehen ja auf einige Forderungen ein. Das ist aber nicht das, was er erreichen will, sondern das ist das, was du ja auch gesagt hast. Er will, dass diese richtigen Ansichten erst über das kleine rechte Randmilieu hinauswachsen müssen. Und das funktioniert aber natürlich auch dann, wenn ein Friedrich Merz eben wiederholt vom Stadtbild spricht. Und dadurch kommt es ja aus diesem kleinen rechten Randmilieu raus. Also wenn jetzt eine AfD über das Stadtbild gesprochen hätte, dann hätte es keinen groß empört, weil man geht davon aus, dass die AfD das genauso sagt. Aber dass jetzt eben auch ein Friedrich Merz das macht, das führt, glaube ich, schon mehr dazu, dass das Ganze eben sagbar wird. Und das ist das, was ich vorhin auch mit Markus Söder meinte, weil der ja viele dieser Narrative übernimmt, führt das auch dazu, dass in meinen Augen, oder vielleicht ja doch auch in meinen Augen, aber ich glaube, da bin ich mit Kaiser sogar fast auf einer, in Anführungsstrichen, Wellenlänge, dass das schon dazu führt, dass eben vieles sagbarer wird, was vor ein paar Jahren noch nicht sagbar war. Und das ist ja das, was sie erreichen wollen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hängt natürlich alles zusammen und vielleicht ist es dann auch, man würde wahrscheinlich jetzt auch solche Erfolge nicht per se ablehnen. Ich glaube, wie gesagt, nur trotzdem, dass er die Gefahr sieht, dass solche kurzfristigen Erfolge die strategische Arbeit zum Erreichen der kulturellen Hegemonie quasi behindern könnten, weil dadurch dann das aus dem Blick gerät. Die große Frage ist ja sowieso, was will er eigentlich? Was ist welches Gesellschaftssystem? Welche Regierungsform? Was wird eigentlich angestrebt? Das wird ja eigentlich nie so richtig beantwortet. Das bleibt halt im Ungefähren. Es wird immer über diese rechten Werte gesprochen. Ich glaube, es ist auch strategisch sinnvoll, es erstmal im Ungefähren zu lassen, weil so ist das Ganze natürlich auch deutlich anschlussfähiger. Finde ich die ganz, ganz große Frage. Man muss sagen, es ist nicht per se antidemokratisch. Also man will natürlich auf dem demokratischen Wege die Macht erreichen. Er sieht natürlich die AfD als den verlängerten Arm. Über die AfD soll das alles erreicht werden. Man geht auch nicht davon aus, dass dann Wahlen abgeschafft werden, sondern man will ja eigentlich so eine Art Übernahme des Staates schaffen, das auch langfristig über Wahlen, theoretisch in der perfekten Welt würde man wahrscheinlich sagen, eigentlich wird nur noch die AfD mit absoluter Mehrheit gewählt. So, das wäre dann quasi die perfekte Welt. Die wird zwar noch gewählt, aber sie wird eben immer mit einer absoluten Mehrheit gewählt. Und das erreicht man eben dadurch, dass man seine derartige kulturelle Hegemonie erreicht hat. Aber wie gesagt, wie genau das Regieren, welche politischen Maßnahmen dann im Endeffekt auch getroffen werden würden, wie antiliberal das im Endeffekt dann sein wird, das ist tatsächlich ja einfach nicht beantwortet. Aber nochmal zu dem Punkt, ob jetzt die einzelnen Parteien dann auch Konzepte oder irgendwie rechtere Positionen übernehmen. Ich finde, ein sehr, sehr bezeichnender und wichtiger Satz, den er ja in seinem Buch sagt, ist: Hegemonie ist mehr als nur eine Abfolge von Wahlergebnissen. Wahlen allein sind kein kategorischer Gradmesser für Hegemonie, sondern nur ein wichtiges Anzeichen für sie. Wir erinnern uns, die Grünen haben bundesweit noch nie über 14,8% erzielt und üben dennoch eine relative kulturelle, politische und mediale Hegemonie aus. Wahre Hegemonie äußert sich im Alltag und nicht im Wahltag. Also, streng genommen, wenn die AfD du hast es ja auch schon angedeutet, kriegt dann 40%, kriegt von mir aus eine absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt. Aber im Sportverein in Magdeburg bekennt man sich immer noch irgendwie, hängt man immer noch eine Regenbogenflagge auf oder irgendwie sowas. Ne? Die Zivilgesellschaft lehnt derartig dann selbst diese erreichte absolute Mehrheit ab, dass sie aktiv diese neue Regierung bekämpft und man kommt eben nicht dagegen an, dass eben das all das bekämpft wird. In dem Podcast, den du ja auch schon öfters angesprochen hast, bezieht er das ja auf Kemmerich in Thüringen beispielsweise, der ja das hatte und dann aber gar keine Chance hatte zu überleben. Und du hast ja auch schon Ungarn und Trump angesprochen. Ich glaube, es ist ja so, dass sie sind ja gescheitert und er sagt ja eher so, die haben ja dann gelernt und haben dann quasi in der Zeit vor den zweiten Wahlsiegen dann ein bisschen mehr Arbeit für die kulturelle Hegemonie geleistet, insbesondere ja Orban, der tatsächlich Medien gekauft hat, der Thinktanks gegründet hat, der eben genau das gemacht hat, was er ja fordert, dann so ein bisschen mehr Ideenarbeit zu leisten. Allerdings fehlt dann auch dort noch trotzdem ein relevanter Punkt, den ich ja angesprochen habe, eben dieses Erreichen, also dieses antiliberale, antiwirtschaftsliberale, das Erreichen von wieder stabileren Milieus, die gefestigter sind in ihrem sozialen und familiären Umfeld, was für ihn ja eigentlich auch so eine Art Grundvoraussetzung ist, über die man dann reinkommt, um aus denen heraus eine rechte kulturelle Hegemonie zu erreichen. Das ist ja das Relevanteste. Und zu den USA muss man auch nochmal sagen, ich finde, die USA ist grundsätzlich ein bisschen schwieriges Beispiel, weil dieser politische Wechsel dieser zwei Parteien eigentlich sowieso grundsätzlich die Dynamik der USA sind. Da musste man das schon expliziter auf die MAGA-Bewegung beziehen, als nur grundsätzlich da, wer da jetzt regiert, weil dass die sich grundsätzlich immer wieder abwechseln, ist halt irgendwie liegt ja auch ein bisschen in dem politischen System der USA.
Ja, wo du die USA jetzt angesprochen hast, würde ich, glaube ich, tatsächlich noch mal zu diesem einen Punkt zurückkommen zu diesem Diss, den du jetzt ja auch schon mehrfach angedeutet hast, zu der Überschneidung, die man bei Kaiser mit großen, sagen wir mit Teilen der Linken findet. Das ist ja der Bezug, den du deutlich gemacht hast, zum einen zu dieser, ich sag mal, vereinfachten Antiglobalisierungs- oder Globalisierungskritik, nicht Anti, sondern dieser Globalisierungskritik, diesem positiven Kulturbegriff, den man, wenn man das so möchte, ja auch bei Linken eben heutzutage deutlich stärker findet, den positiven Bezug zu Ethnien, den man auch bei diesen postkolonialen Linken ja heute sehr stark findet. Was ich aber spannend finde, ist eben auch die klassische Ablehnung, die Kaiser, und das ist, finde ich, spannend dahingehend, weil er auf der einen Seite sowohl Amerika als Projektionsfläche ablehnt, gleichzeitig aber auch China als Projektionsfläche ablehnt, was ja gerade innerhalb der Partei, für die er ja arbeitet, ein spannendes Feld ist. Denn zum einen haben wir dort gewisse Leute, die...
Er ist Mitarbeiter vom Bundestagsabgeordneten Robert Teske, AfD.
Ja, zur Info. Genau. Innerhalb der AfD haben wir ja auch, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, gerade so Auseinandersetzungen darüber, will man sich jetzt Trump anbiedern, will man sich Xi Jinping anbiedern oder will man sich doch Putin anbiedern? Und Kaiser versucht dem Ganzen so ein bisschen zu entfliehen und deswegen dieser Bezug auch zu Europa. Er will quasi ein starkes Europa haben, sich aber schon stärker von Amerika, also von den Vereinigten Staaten, abkapseln, auch wenn Trump dort jetzt auf dem Vormarsch ist, ist es. Und er sagt das Gleiche auch für Ungarn. Also er sieht jetzt Ungarn und diese illiberale Demokratie, die Orbán da geschaffen hat, nicht unbedingt als Vorbild. Auch das sagt er in diesem Interview mit Starke Meinungen. Da will ich jetzt aber gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern tatsächlich möchte ich vor allem den Punkt aufmachen, dass er in einer Deutung meiner Meinung nach falsch liegt, weil er gesagt hat, wir hatten nach dem Ende des Kalten Krieges eine unipolare Weltordnung, die USA als eben quasi globaler Hegemon. Und das Ganze sei aber seiner Meinung nach abgelöst worden durch eine multipolare Weltordnung. Und er sagt jetzt, Zitat, mein Ideal wäre ein starkes Deutschland in einem starken Europa in Äquidistanz zu Moskau und Washington, zu Peking und anderen Hauptstädten. Und dieser Satz könnte tatsächlich, wie gesagt, abgesehen von einem starken Deutschland, auch von vielen Linken kommen. Aber ich sehe es anders, weil ich eben nicht glaube, dass das, was er da ja macht, ist eine multipolare Weltordnung, die wir in Zukunft haben. Also Herfried Münkler sieht es zwar auch so, dass wir irgendwann in naher Zukunft zu einer, er nennt es Pentarchie, kommen. Das heißt, dass wir eine große, oder dass wir Penta 5, also 5 große Mächte haben. Münkler nennt er die USA, China, die EU, Russland und Indien. Keine Ahnung, ob Russland wirklich noch so eine große Rolle spielt. Wenn man jetzt sich die aktuellen Entwicklungen anschaut, ist ja Russland mehr und mehr abhängig von China, sodass ich eher davon ausgehen würde, nach der aktuellen Sicht, dass wir wieder verstärkt in eine klassische bipolare Weltordnung kommen, wie wir sie auch zu Zeiten des Krieges haben. Auf der einen Seite eben mit den USA und auf der anderen Seite mit China als die führenden Industriestaaten, die eben auch weltpolitische Machtrelevanz haben. Und dann eben die EU jetzt mal tatsächlich kurzfristig einen Erfolg hatte mit ihrem Druck auf Trump, aber im Großen und Ganzen doch einfach keine geeinte Stimme ist. Und solange das eben nicht der Fall ist, wird da auch nichts passieren. Und ich sehe aber auch nicht, dass man in naher Zukunft dahin kommt, dass ein starkes Europa da wirklich ein Kontrapart sowohl zu China als auch zu den Vereinigten Staaten werden kann. Auch wenn ich es mir aus einer anderen Perspektive als Kaiser doch wünschen würde.
Ja, der Punkt, ne, weil das war jetzt ein Ausgangspunkt, die Frage auch, inwieweit sich das dann doch irgendwie sehr anschlussfähig ist für irgendwie linke Theorien oder Ideologien, finde ich es spannend, weil er ja beides macht. Also er kritisiert, also einmal sagt er natürlich, er kritisiert die Westbindung, den Neoliberalismus, die Globalisierung, all das. Er kritisiert aber auch linke Identitätspolitik, linke, also die Wokeness etc., weil ich ja schon gesagt habe, so sinngemäß, die würde ja nur die Ungleichheit, die wirtschaftliche Ungleichheit innerhalb des liberalen Systems verschleiern, würde eben quasi, wie wir Linke mal sagen, die Klassen, also wie reflektiertere Linke sagen, die Klassenfrage würde ja dann damit ausgeblendet werden, indem man nur noch über identitätspolitische Fragen redet. Und das sagt er ja auch so. Also er schließt hier ja nicht nur an ich sag mal so, klassische antiimperialistische Theorien an oder so, sondern auch dezidierte, elaboriertere, linkere Kritik des Spätkapitalismus oder des Postmaterialismus. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, Fraser, Zizek oder so, die ja auch alle sagen, die ja eine dezidierte Kritik auch einfach an der Identitätspolitik haben als stabilisierender Faktor für den Kapitalismus. Ja, das macht er ja auch. Also das muss man ihm ja schon lassen. Und das würden ja auch antideutsche Kreise teilweise sogar mitgehen, ja, die dezidiert ja nicht antiimperialistisch geprägt sind und für Westbindung sind. Das heißt, es ist ja schon alles irgendwie ein bisschen komplexer. Ich würde halt sagen, die dezidiertere, also elaboriertere Linke sehen das natürlich irgendwie in einem dialektischen Prinzip, zu sagen, die Wokeness, ich bitte um Entschuldigung, diesen Begriff immer zu benutzen, aber es ist einfach am leichtesten. Die Wokeness würde ja quasi das emanzipatorische, das eigentliche wünschenswerte emanzipatorische Versprechen des Liberalismus wieder selbst verraten. Also die Gefahr, also wie gesagt, dieses dialektische Prinzip, dass der Liberalismus im Endeffekt dann auch wieder was hervorbringt, was die positiven Errungenschaften des Liberalismus oder die liberalen Werte, gesellschaftlicher Liberalismus, wieder torpediert und von mir aus irgendwie ins Gegenteil verkehrt. Kaiser würde einfach einen Schritt weiter gehen und sagen, das ist eigentlich nur die konsequente Erfüllung des Liberalismus so. Und es gibt für ihn dann eigentlich auch relativ wenig Bewahrenswertes. Also es gibt für ihn auch keine bewahrenswerten gesellschaftlichen Errungenschaften des Liberalismus. Und das ist natürlich dann schon wieder mehr aus seiner auch rechten Gesellschaftsidee hervorgeboren, dass natürlich das Individuum da deutlich weniger zählt und Minderheitenrechte da deutlich unwichtiger sind, sondern das Ganze ja eigentlich nur dem Volk, der Nation oder wie auch immer man eben die Entität der Volksgemeinschaft man dann im Endeffekt definieren will, diesem hehren Ziel dienen soll. Und das ist natürlich dann doch der große Unterschied.
Ja, da kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Also der Punkt ist, glaube ich, wirklich nochmal, um auch nochmal diesen Bezug aufzumachen. Kaiser ist ein Gegner des Liberalismus, des klassischen Individualismus. Das sind alles Punkte, die er nicht gut findet. Er setzt dem entgegen dieses Kollektiv, das für ihn natürlich ein klassisch deutsches Kollektiv sein muss. Oder dann europäisches Kollektiv, aber wie gesagt, ein anderes Europa, als wir es verstehen. Also ich würde es dann so interpretieren, dass es eben bei ihm ein klassisch weißes Europa sein müsste. Und wie gesagt, allein von diesem Kollektivgedanken, dass das Kollektiv am Ende wichtiger ist als das Individuum, da ist er sich, glaube ich, ja eben nah oder da fühlt er sich nah bei, oder da fühlen sich Linke und er relativ nah. Und deshalb würde ich zum Abschluss gerne ein kurzes Zitat noch bringen, jetzt aus einer ganz anderen Richtung, nämlich von Stefan Laurin. Das hat er bei Ruhrbarone Ende letzten Jahres geschrieben. Und das fand ich ganz spannend, was er da sagt. Er sagt nämlich, Kaiser ist durch seine Ähnlichkeit ein extrem unangenehmer Gegner für viele Linke. Setzen Sie sich ernsthaft mit ihm auseinander und widerstehen dem flexhaften Nazis raus, geraten Sie zwangsläufig in die Lage, auch sich selbst kritisieren zu müssen. Auf den ersten Blick unterschiedlichen Denkschulen kommend, ist man sich näher, als es beiden Seiten lieb sein kann. Und jetzt kommt der spannende Punkt, den ich finde, das auch ein sehr guter Abschluss ist. Weiter Zitat, eine glaubhafte Gegenposition zu Kaiser kann daher nur formulieren, wer auf Distanz zu postmodernen, antisemitischen und radikal-ökologischen Strömungen der Linken, also zu ihrem heutigen Mainstream geht. Nur wer den Westen, das Individuum und den Kapitalismus nicht als Übel, sondern als historische Errungenschaft begreift, kann diese Auseinandersetzung führen. Dem Rest bleibt entweder der intellektuelle Rückzug oder die Querfront. Ich würde ihm nur in Bezug auf den Kapitalismus widersprechen, aber ansonsten finde ich, ist das ein sehr guter Punkt, den er hier getroffen hat.
Ja, auf jeden Fall spannend, auch weil die in den Kreisen im Jungen Europa Verlag, in denen er sich ja auch bewegt, beispielsweise auch teilweise so ökologische Politik auch verteidigt wird gegen Rechte beispielsweise, also gegen die rechtspopulistische AfD und so weiter. Also das passt natürlich auch grundsätzlich immer so zu so einer Heimatverbundenheit. Das ist ja jetzt auch nicht, ist ja auch naheliegend. Ich möchte, auch wenn du jetzt schon das beendet hast, ich muss ja schneiden, ich möchte noch ein ganz meiner Meinung nach ganz entscheidenden Punkt aufmachen, oder was heißt aufmachen, erwähnen, wo Kaisers Theorie scheitern könnte, und zwar seine grundsätzliche Forderung, wieder zurückzukommen, auch durch eine sozialere Politik, dass es stabilere Milieus gibt, die auch eine gewisse Zufriedenheit haben, die eben nicht total verloren sind in diesem Liberalismus, in diesem Individualismus, sprich Familie, Verein, Verbundenheit zum Ort, all das, ja. Ich habe ja schon gesagt, meiner Meinung nach ist all das so eine Art Bundesrepublik der 50er, 60er Jahre. Und genau aus diesen Milieus, aus diesem Wohlstand, aus dieser Zufriedenheit ist ja eigentlich erst das gekommen, was er tatsächlich ja so kritisiert. Das heißt, die Gefahr ist ja da, wenn er es erstmal geschafft hat, quasi diesen Zustand wieder zu haben, dass man entweder man eigentlich überhaupt gar nicht politisiert ist, ne? Also dass man halt zufrieden ist, dass man Kinder kriegt, weil man zufrieden ist in so einem sozialdemokratischen, gut funktionierenden Kapitalismus. Und das ist auch nicht das, was er wollen kann, weil er will ja schon mehr. Er will ja schon irgendwie dann darauf seine rechte Ideologie setzen und da halt die kulturelle Hegemonie bekommen. Die Frage ist nur, ist das überhaupt der beste Nährboden, wenn du im Endeffekt wieder solche stabilen gesellschaftlichen Systeme hast, in denen die Leute eigentlich ganz zufrieden sind und sich nicht die Frage stellen, brauchen wir jetzt nicht plötzlich die AfD, weil wir alles so scheiße finden? Also ich glaube, das kann quasi dieser Theorie nach hinten losgehen, weil es gibt ja genauso gut von der anderen Seite Leute, die sagen, wir brauchen genau diese Stabilität wieder gegen einen Rechtsruck. Also finde ich spannend, und mal drüber nachzudenken, ob das am Ende wirklich so schlüssig ist.
Dann würde ich da bin nämlich gerade in den Kopf gekommen, weil du jetzt eben die 50er, 60er Jahre angesprochen hast. Ich würde dir an einem Punkt widersprechen. Ich würde nicht sagen, dass es sozialdemokratisch war, sondern gerade die Frühphase war ja noch christdemokratisch geprägt. Aber ansonsten.
Ja, aber mit einem Sozialstaat. Also ich meine jetzt nicht sozialdemokratisch parteipolitisch, aber.
Weil dann finde ich, also der Punkt, der mir da gerade noch mal in den Kopf gekommen ist, ist der, dass wir genau in diesen Phasen, wo es ja eigentlich wirklich wirtschaftlich bergauf ging, also die 50er, 60er Jahre, wo wir eben lange Zeit oder eigentlich durchgängig eine christdemokratische Regierung hatten, sich gar nicht so unähnlich ist wie das, was wir jetzt in den 16 Jahren Merkel hatten. Auch da hatten wir ja einen mehr oder weniger gut funktionierenden wirtschaftlichen Aufschwung. Und genau in diese Zeit sind dann ja, wenn man das so möchte, linke kulturelle Hegemonien entstanden. Wenn wir zurückdenken, 50er, 60er Jahre, haben wir die Studentenproteste, haben wir dieses, was dann folgte, eben mit den 68er-Protesten, mit dem Wechsel im Denken, auch tatsächlich im Schulwesen, muss man auch dazu sagen, dass sich auch dadurch viel verändert hat. Und eine ganz ähnliche Situation, weniger im Schulwesen, aber auch da haben wir nochmal so eine Entwicklung, dass nämlich jetzt mit der Merkel-Zeit das Gleiche wieder passiert ist. Also wir haben eigentlich relativ gute Verhältnisse, es geht allen gut, wir haben durchgängigen Wirtschaftswachstum, und das führt eben dazu, dass diese linke kulturelle Hegemonie die Vormachtstellung bekommt. Und das ist etwas, das ist vielleicht so ein bisschen das, was du ja auch eben gerade gesagt hast, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo das eben nicht mehr gilt. Und deswegen spielt diese, weil wir eben nicht in so einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung gerade sind, spielt diese linke kulturelle Hegemonie eben auch gerade keine entscheidende Rolle mehr, weil gerade andere Punkte wichtig sind. Und das führt natürlich in der aktuellen Situation nicht dazu, dass die Leute plötzlich wieder Kinder kriegen wollen. Aber, und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, auch als es den Menschen jetzt in der letzten Welle wirtschaftlich gut ging, kam es ja auch nicht dazu, dass plötzlich wieder viel mehr Kinder, also es wurden wieder ein bisschen mehr Kinder geboren, ja, aber nicht im Verhältnis, wie man das in den Babyboomer-Jahren hatte.
Ja, man muss jetzt ja alles nicht nur auf die Geburtenrate reduzieren, ob jetzt irgendwie rechte Konzepte funktionieren oder nicht.
Die Geburtengeschichte ist ja für Sie so ein ganz entscheidender Punkt. Volkstod stoppen.
Ja, es ist halt irgendwas, was das greifbar macht, aber trotzdem hast du natürlich einen sehr spannenden Punkt, dann reden wir halt jetzt nochmal kurz weiter, egal, einen sehr spannenden Punkt angesprochen, der jetzt natürlich zwei Interpretationen zulässt. Ne? Einmal, wir haben so Phasen von relativeren, stabileren Milieus. Es geht mir jetzt per se auch gar nicht nur um Wirtschaftswachstum, sondern es geht ja darum, gibt es eine Art gefühlte Sicherheit für alle Milieus. So, ne? Also das muss ja jetzt nicht nur Wirtschaftswachstum sein, sondern kann ja auch durch diese anderen Aspekte kommen, wie man ist eingebunden regional in die Vereine, in die Familie. Es ist halt, man fühlt sich halt in irgendeiner Weise nicht so verloren, wie man es sich vielleicht in diesen Krisenzeiten fühlt. Und du hast ja jetzt gesagt, das hat ja eigentlich eher dafür gesorgt, dass sich linke kulturelle Hegemonie durchgesetzt hat. Mein Punkt war eigentlich eher, dass ich das Gefühl habe, dass das ja vielleicht zu einer Entpolitisierung grundsätzlich führt. Ne? Dass Zufriedenheit, warum sollte ich mir jetzt überlegen, irgendwas anders zu machen? Du hast da jetzt widersprochen, aber auch dein Punkt würde ja zwei Interpretationen zulassen. Einmal.
Ich würd gar nicht sagen, dass es ein Widerspruch ist, aber da kann ich gleich noch was zu sagen. Mach erstmal fertig.
Also der eine Interpretation wäre schlecht für die Rechten. Kaiser hat Unrecht, weil die Linken haben dann eigentlich irgendwie einen Punkt. Man könnte natürlich auch sagen, bisher haben halt einfach nur die Linken es geschafft, in solchen Zeiten ihre Hegemonie durchzusetzen. Und wenn die Rechten es besser machen, wäre das eine gute Zeit, um auch mal Erfolg zu haben. Also das ist jetzt nur so die beiden Interpretationen, die man da ja machen kann. Ich habe da jetzt keine Antwort drauf.
Ich will noch mal dazu sagen, weil deine Überlegung ja nicht falsch ist oder sein muss, am Ende kann ich es jetzt auch nicht bestätigen, sondern das ist nur das, was mir jetzt so in den Kopf gekommen ist. Aber, und das ist, glaube ich, tatsächlich ein entscheidender Punkt, wenn man nämlich davon ausgeht, dass die Mehrheit unpolitisch ist, weil es eben ihr gut geht und sie sich eben nicht mit Sorgen und politischen Aspekten beschäftigen muss, dann haben natürlich klassische Minderheitenmeinungen, wie sie jetzt eben diese linken Meinungen dann darstellen, natürlich einfach ein größeres Potenzial, gehört zu werden, weil natürlich, und das muss man ja für Deutschland auch sagen, die Linken lange Zeit eben genau, und da ist dann vielleicht auch wirklich der Punkt, wo man sagen muss, alles klar, da hat Kaiser vielleicht auch einen Punkt, weil es die Linken ja eben wirklich geschafft haben, mit Gramscis Ansätzen, ob jetzt bewusst oder unbewusst, Erfolge zu erzielen, weil sie nämlich dann in den Phasen, die du als wahrscheinlich gar nicht zu Unrecht unpolitisch beschrieben hast, wo eben die große Mehrheit der Bevölkerung sich noch mal mehr ins Individuelle zurückgezogen hat. Und dann kommen natürlich Minderheiten, die Agenten setzen, deutlich besser damit zurecht, weil eben der Widerstand nicht so groß ist, weil es die Leute erstmal nicht groß interessiert. Folglich kann man vielleicht wirklich sagen, okay, dadurch, dass dieses Prinzip galt, okay, es geht uns gut und wir müssen uns jetzt nicht so sehr mit Politik beschäftigen, die Möglichkeit eben bestand für diese eher linke Minderheit, die wir, und das muss man ja auch sagen, die es in Deutschland ja tatsächlich gibt, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, wir hatten nie wirklich linke Mehrheiten bei Bundestagswahlen. Das einzige Mal war Rot-Grün und da kann man auch fragen, wie links da die SPD zu dem Zeitpunkt war, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man das so betrachtet, kann man schon sagen, dass diese kulturelle Hegemonie vor allem dann möglich ist, wenn, oder zumindest die linke kulturelle Hegemonie dann möglich ist, wenn eine große Mehrheit das Thema Politik und das Thema gesellschaftliche Konflikte erstmal gar nicht so wichtig ist, weil es ihnen auf individueller Ebene gut geht. Was das jetzt für eine rechte kulturelle Hegemonie heißt, das ist noch ein bisschen fraglich, beziehungsweise könnte man da wahrscheinlich so ein bisschen in die Geschichte schauen. Das ist jetzt dahingehend so ein bisschen eine Überlegung wert, weil natürlich, wenn man das so möchte, die Nazis ja genau das auch geschafft haben, dass sie eine rechte kulturelle Hegemonie geschaffen haben, wobei sie sich eben auch darauf beziehen konnten, dass ein großer Teil der Bevölkerung der Weimarer Republik auch noch deutlich konservativer war, als das heute sind. Also heutige Konservative sind ja oft sehr liberal, auch im Vergleich zu eben dem, was vor ja mittlerweile knapp 100 Jahren eben der Fall war, weshalb der Vergleich da schwierig ist und die Nazis natürlich ihre kulturelle Hegemonie auch erreicht haben, auch durch Gleichschaltung etc., aber das ist nochmal ein anderer Aspekt. Und deswegen glaube ich, dass es heute für eine rechte kulturelle Hegemonie schwieriger wird, aber man natürlich überlegen kann, wie oder welche Auswirkungen hat eine länger anhaltende Krise auf Hegemonievorstellungen. Und man muss einfach dazu sagen, dass wir in der bundesdeutschen Geschichte noch nie eine so lang anhaltende wirtschaftliche Krisensituation haben, mit dem Verlust von 10.000 Arbeitsplätzen wöchentlich. Und das ist einfach ein Punkt, das wissen wir noch nicht. Also man könnte jetzt überlegen, kann das tatsächlich positive Auswirkungen auf diese rechte kulturelle Hegemonie haben, weil wir eben gerade einen wirtschaftlichen Absprung erleben.
Ja, aber das ist ja genau die spannende Frage. Ich möchte Benedikt Kaiser jetzt hier auch nicht falsch interpretieren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Aber ich sage ja schon die ganze Zeit, dass er nicht so ganz, es ist ja wie gesagt kein Handbuch, das heißt, er sagt jetzt eben nicht, jetzt haben wir diese stabilen Milieus und so gehen wir jetzt auf die zu und so schaffen wir es, dass es in diesen stabileren Milieus dann wieder zu einer rechten Hegemonie kommt. Ja, das wird halt so nicht gesagt. Das heißt, er müsste jetzt die Frage beantworten, wie soll das dann funktionieren und wie geht er die, wie vermeidet er die Gefahr, dass dann plötzlich doch wieder eher eine linke kulturelle Hegemonie passiert. Die spannende Sache ist ja, wir haben jetzt ja, ja, oder du hast es ja auch gesagt, ich würde da ja auch mitgehen, dass ja eigentlich eher diese instabilen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, eigentlich ja ein Erfolg sind, offensichtlich Erfolg, also dort dann offensichtlich die Rechten deutlich erfolgreicher sind. Ich glaube, Kaiser würde aber eher sagen, dass das keine nachhaltige kulturelle Hegemonie ist, die dann eben erreicht wird, wenn man nur aus Unzufriedenheit oder aus Reaktion auf diese Instabilität eine rechte Partei beispielsweise Regierungsverantwortung übernimmt, dann hat man immer noch lange keine kulturelle Hegemonie erreicht. Die Frage ist nur trotzdem, ist es nicht vielleicht dann trotzdem leichter in diesen Zeiten all das zu versuchen, was er vorschlägt und eben gar nicht erst diese stabileren Milieus, wie ich das immer jetzt sage, wie er das fordert, braucht.
Ja, ich glaube, das ist die abschließende Frage, die wir einfach auch nicht klären können. Ich würde da einfach nochmal den Verweis machen auf die Vereinigten Staaten. Auch da haben wir ja eher einen wirtschaftlichen Abstieg von einem gewissen Teil der Bevölkerung, die ja auch vorrangig Trump wählen, also dieser klassische Rust Belt, der ja entstanden ist, der ja in einer gewissen Art und Weise auch in Deutschland entstehen kann, nicht als Rust Belt, sondern als, keine Ahnung, Schrottplatz der Nation, also der gesamte Zulieferer, Autobauergürtel von, der sich ja im Endeffekt vor allem durch Süddeutschland zieht, also Bayern, also Nordbayern, die ganze Region dort, die ja sehr stark eben von Zuliefererbetrieben für die Automobilhersteller profitiert. Was passiert, wenn die deutsche Automobilindustrie diese Wende nicht schafft? Und sie ist ja von China und von Indien schon überholt worden und wird, glaube ich, auch von diesem aufgeschobenen Verbrennerverbot nicht. Verbrennerverbot ist auch der falsche Begriff, aber da ist nämlich, das ist auch so ein rechtes Narrativ, was sich durchgesetzt hat, Verbrennerverbot. Es ist doch gar kein Verbrennerverbot, trotzdem wird das jetzt benutzt und ich benutze es gerade auch, obwohl es eben als genau solches benutzt wurde und das zeigt vielleicht auch nochmal, dass wir uns schon in eine Richtung bewegen, wo zumindest mal diese linke kulturelle Hegemonie doch deutlich stärker aufgebrochen worden ist, aber ob das wirklich zu einer rechten Hegemonie führt, die entsteht, bevor es zu einer politischen Machtübernahme kommt, wage ich auch zu bezweifeln.
Ich glaube, am Ende würde Kaiser sagen, dass in der Krise es quasi kurzfristige Mobilisierungspotenziale gibt und in der Stabilität man eine langfristigere Normalisierung für so eine dauerhafte Hegemonie erreichen kann.
Dann müssen wir das so stehen lassen.
Die Frage ist nur, ob das halt wirklich dann funktioniert in der Stabilität.
Wir können ja mal gucken, Benedikt, wenn du das hier hörst, schreib doch mal drunter, was du meinst. Haben wir hier Quatsch erzählt oder?
Ich würde da keine so Gags drüber machen.
Meinst du, der sonst schreibt?
Er ist sehr offen für Austausch, egal mit wem. Das ist auch meiner Meinung nach natürlich auch ein gar nicht so vernachlässigbarer Punkt, der einer Strategie der neuen Rechten auch vielleicht in Verbindung mit dem Konzept der kulturellen Hegemonie, dass man sagt, man ist natürlich diskursoffen, weil wenn man eigene Position normalisieren will, dann muss man ja natürlich auch in den Diskurs gehen und nicht den Eindruck erwecken, dass die eigene Position von vornherein eine ist, die irgendwie abzulehnen ist oder eigentlich gar nicht in einen gesellschaftlichen Konsens akzeptiert werden kann.
Anders als die AfD, die ja gerade versucht, eben gerade klassische Medien, also gerade Printmedien, aber auch ja, Fernsehinterviews etc. ja mehr und mehr zu umgehen, weil sie ihre eigenen Medien geschaffen haben. Aber das ist wieder ein ganz anderer Punkt. Also, ja, wir gucken einfach mal, ob du eine Mail kriegst oder nicht. Und genau, dann vielen Dank fürs Zuhören, doch dieser jetzt schon relativ lang gewordenen Folge, außer du hast noch einen Punkt, den du loswerden möchtest.
Nein, doch, folgt uns bei Instagram, erzählt euren Freunden von unserem Podcast und bewertet uns auf Spotify und Apple Podcast.
Wie gesagt, kommentieren dürfen alle gerne, nicht nur Benedikt. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.